ARD. Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.
Hallo und willkommen heute nicht zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politiklandschaft. Heute auch nicht mit Malte Pieper und Anja Meyer, der Chefreporterin des Fokus. Heute mit mir. Ich bin Jan Breuer, ich bin Thüringen-Korrespondent bei MDR Aktuell. Das Thema heute, ein besonderes 80. Jahrestag der Befreiung des KZ Buchenwald. Deshalb kommt diese Wahlkreis-Ost-Folge auch aus Weimar. Und deshalb sitzt mir gegenüber der Stiftungsdirektor der Gedenkstätte Buchenwald, Jens Christian Wagner. Willkommen.
Schönen guten Tag.
Ja, heute dreht sich alles um den 80. Jahrestag der Befreiung des KZ Buchenwald. Vielleicht erst einmal für unser Verständnis, Herr Wagner. Was geschah denn an diesem Tag im April vor 80 Jahren, also 1945?
Es war der 11. April 1945 und tatsächlich wurde an diesem Tag nicht nur das KZ Buchenwald befreit, sondern auch das KZ Mittelmordora in Nordthüringen, weil die amerikanische Armee gewissermaßen auf breiter Front von West nach Ost voranrückte. Konkret in Buchenwald geschah an diesem Tag Folgendes. In den Morgenstunden und in den Mittagsstunden rückten erste amerikanische Panzer aus der Ebene kommend über Hottelstedt kommend auf Buchenwald vor. Und das waren Kampfeinheiten, die wahrscheinlich überhaupt nicht wussten, was es mit dem KZ Buchenwald auf sich hat und die auch überhaupt nicht Halt machten, sondern am Lager vorbeizogen und den fliehenden SS-Angehörigen aus dem Lager Buchenwald nachsetzten gewissermaßen und dann Richtung Osten verschwanden. Die SS hatte beim Annähern der amerikanischen Truppen den Befehl zum Abmarsch gegeben. Es waren so gut wie alle SS-Angehörigen Richtung Osten in wilder Flucht. Und nur einige, die es nicht mitbekommen haben, weil sie zu weit weg waren von den Befehlsketten oder was auch immer, blieben zurück. Und dann herrschte gewissermaßen ein Interregnum. Die Amerikaner waren noch nicht wirklich da, die SS war weg. Und in dieser Situation stürmten Häftlinge aus dem Lager, die sich im Widerstand zusammengeschlossen hatten und die in den Monaten vorher heimlich Waffen gesammelt hatten, mit diesen Waffen das Lagertor, nahm es in Besitz, stürmten die Lagerwachtürme und um 15.15 Uhr sprach dann ein Häftling durch die Mikrofone und war über Lautsprecher überall im Lager zu hören. Und das, was er sagte, war: Kameraden, wir sind frei. Und das ist dann die tatsächliche Befreiung des KZ Buchenwald, wenn man so möchte. Also politische Häftlinge übernehmen die Leitung des Lagers in einer Situation, als die Amerikaner schon da sind, aber noch nicht wirklich die Situation bereinigt haben. Und als dann am späten Nachmittag amerikanische Truppen nachrücken, überlassen sie den ehemaligen Häftlingen zunächst die Leitung des Lagers. Und später übernehmen das dann die Amerikaner. Und dann wird schon relativ schnell die Heimkehr der ehemaligen Häftlinge, der befreiten Häftlinge organisiert. Und diese Heimkehr läuft sehr, sehr unterschiedlich. Zunächst mal geht es natürlich darum, diejenigen, die krank sind, die sterbend irgendwo im Dreck in den Baracken liegen, zu retten. Das heißt, die Amerikaner schicken Sanitätseinheiten heran, die Nothospitäler einrichten. Und man bemüht sich nach allen Kräften, die Häftlinge, die völlig ausgezerrt sind von Zwangsarbeit, von Hunger, zu retten, aufzupäppeln. Teilweise mit einer ganz gezielten Diäternährung, weil mit den kaputten Mägen normale Nahrung gar nicht vertragen werden kann. Und tatsächlich sterben auch noch etliche Häftlinge, einige hundert nach der Befreiung, an den Folgen der Haft. Ja, und während man sich hier darum bemüht, die Überlebenden zu retten, beginnt bereits die Repatriierung. Und das ist besonders einfach bei den Häftlingen aus Westeuropa, bei den politischen Häftlingen. Die ersten Franzosen, Belgier, Holländer werden bereits zwei Wochen nach der Befreiung per Zug, teilweise auch per Flugzeug, weil die Verkehrswege ja zerstört sind durch den Krieg, in ihre Heimatländer zurückgebracht. Es gibt eine beeindruckende Fotoserie vom 1. Mai 1945. Das ist ja gerade mal knappe 3 Wochen nach der Befreiung. Da marschieren die befreiten Häftlinge aus Buchenwald, aus Bergen-Belsen, aus Mittelbau-Dora bereits über die Champs-Élysées und feiern ihre Befreiung und werden von den Parisern als Widerstandskämpfer und als Sieger über die Nazis gefeiert. Am 1. Mai 1945, da wird in Berlin noch gekämpft. Da ist der Krieg ja noch gar nicht vorbei. Und das heißt, die kommen relativ schnell in ihre Heimat zurück. Ganz anders sieht es aus bei polnischen Überlebenden, bei sowjetischen Überlebenden und ganz, ganz schlecht bei jüdischen Überlebenden. Fange ich mal mit den Polen an. Etliche der polnischen Gefangenen waren Angehörige der eher nationalkonservativ ausgerichteten Armia Krajowa gewesen. Und die polnische Exilregierung in London, die es übrigens bis 1989 gab, warnte die befreiten Polen in den Lagern, in das nunmehr ja stalinistisch regierte Polen zurückzukehren, weil sie dort Repressalien ausgesetzt sein könnten. Und das glaubten nicht zu Unrecht viele der eher nationalkonservativ ausgerichteten Polen, die dann in Deutschland blieben, in sogenannten Displaced Persons Camps und erst im Laufe des Jahres 45, manche auch erst 46 zurück nach Polen kamen. Andere wanderten nach Kanada aus oder in die USA. Ganz anders natürlich die kommunistischen polnischen Häftlinge, die kehrten sehr schnell nach Polen zurück. Bei den sowjetischen Häftlingen war die Lage so, dass sie unter dem Generalverdacht der Kollaboration mit den Deutschen standen in der stalinistisch regierten Sowjetunion. Es war schlichtweg verdächtig, dass sie im deutschen Gewahrsam überlebt hatten. Und diese Überlebenden wurden den sowjetischen Streitkräften übergeben, auch von den Amerikanern übergeben, und kamen zunächst in Infiltrationslager des sowjetischen Geheimdienstes, wo sie überprüft wurden, ob sie kollaboriert hatten oder nicht. Und dass diese Überprüfung geschah in den wenigsten Fällen nach rechtsstaatlichen Grundsätzen. Und etliche befreite KZ-Häftlinge und Kriegsgefangene kamen in den Gulag. Und manche dort dann auch ums Leben, nachdem sie den NS-Terror überlebt hatten, obwohl es aufrechte Antifaschisten waren. Und sehr schwierig war es auch für jüdische Überlebende, die ja zum größten Teil aus Ost-Mitteleuropa, aus Osteuropa kamen, zum Beispiel aus dem ukrainisch-polnisch-slowakischen Grenzgebiet oder auch aus Ungarn. Und ihre Dörfer und Städte waren von den Nazis häufig dem Erdboden gleichgemacht worden. Sämtliche Familienangehörige, Freundinnen, Freunde waren ermordet worden. Und wohin sollte man denn dann zurückkehren? Und dann verbreiteten sie noch, insbesondere aus Polen, Nachrichten von antisemitischen Pogromen. Und in dieser Situation war für jüdische Überlebende, für sehr viele jüdische Überlebende, eigentlich gab es nur eine Möglichkeit, nämlich möglichst nach Palästina auszuwandern, in den ersehnten Staat Israel, den es ja noch gar nicht gab, oder nach Kanada oder in die USA. Letzteres war sehr schwierig wegen restriktiver Einwanderungsbestimmungen. Ein Visum in die USA wurde nur unter bestimmten Voraussetzungen vergeben, war sehr teuer, Geld gab es nicht. Und eine Auswanderung nach Palästina war für die meisten jüdischen Überlebenden auch nicht möglich, weil dort 1945 bis 47, bis 48 sogar, es die britische Mandatsverwaltung gab. Und mit Rücksicht auf die arabische Bevölkerung gab es eine sehr restriktive Einwanderungspolitik gegenüber jüdischen Überlebenden, die vielfach an der Grenze zurückgewiesen wurden und dann zurückgeschickt wurden nach Europa, wenn sie es denn überhaupt bis nach Haifa in den Hafen zum Beispiel geschafft hatten. Ganz berüchtigt ist der Fall des Schiffes Exodus 1947, das abgewiesen wurde und dann eine Irrfahrt durch das Mittelmeer zurückmachen musste. Kein Land war bereit, diese Leute aufzunehmen, und am Ende landeten sie von den Briten eingepfercht in Lagern in Norddeutschland, in der Nähe von Hamburg. Und diese jüdischen Überlebenden wurden tatsächlich gezwungen, teilweise bis in die 50er Jahre in den sogenannten Displaced Persons Camps in Deutschland zu bleiben, im Land der Täter, was sie natürlich überhaupt nicht wollten. Und das häufig unter prekären Bedingungen, schlecht ernährt. Ja, also es gab zwar 1945 die Befreiung, aber für viele war das eine sehr, sehr ambivalente Form der Befreiung, die mit vielen Schwierigkeiten verbunden war in den Jahren danach. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass die Befreiten Menschen waren mit tiefen körperlichen und seelischen Verletzungen. Und auch das hat sie gezeichnet.
In diesem Jahr ist es der 80. Jahrestag der Befreiung des KZ Buchenwald. Wir gedenken diesem Tag und wir gedenken ihm seit Jahrzehnten. Wie hat sich dieses Gedenken in den Jahren verändert, wenn es sich denn überhaupt verändert hat?
Ja, also da gibt es deutliche Veränderungen. Zunächst mal muss man deutlich sagen, dass es von deutscher Seite, und zwar weder in Ost noch in West, in den ersten Jahren nach dem Krieg eigentlich keine großen Anstrengungen gab, die Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung zu würdigen. Das Gedenken wurde gewissermaßen den Fremden überlassen. Und die Fremden, das waren die Überlebenden selbst, die dafür sorgten, dass an den Stätten ihres Leidens, und das waren vor allen Dingen die ehemaligen Konzentrationslager, erste Gedenkzeichen errichtet wurden. So war es in Bergen-Belsen, so war es in Dora, so war es auch hier in Buchenwald. Und es waren die Alliierten, also die Besatzungsmächte. Und sowohl in Westdeutschland als auch in der sowjetischen Besatzungszone waren es die Alliierten, die die deutschen Behörden anwiesen, die Orte ehemaliger Konzentrationslager zu Gedenkstätten auszubauen. In Bergen-Belsen geschah das 1952 und in Buchenwald geschah das 1958 mit der Einweihung einer monumentalen Gedenkanlage am Südhang des Ettersberges rund um Massengräber, die die SS in den letzten Monaten und Wochen vor der Befreiung angelegt hatte und auch in unmittelbarer Nähe von Gräbern von befreiten Häftlingen, die nach der Befreiung verstorben waren an den Folgen der Haft. Und dann wurde sehr unterschiedlich an den Nationalsozialismus und seine Opfer in Ost und West erinnert. In Westdeutschland stand insbesondere die Erinnerung an die Opfer der Shoah, also des Judenmordes, im Mittelpunkt. Andere Häftlingsgruppen, wie zum Beispiel politische Häftlinge, spielten dann eine sehr untergeordnete Rolle. Im Gegenteil, manche politische Häftlinge, nämlich Kommunisten, wurden erneut verfolgt. Die KPD ist 1956 verboten worden. Nach dem Bundesentschädigungsgesetz von Mitte der 50er Jahre waren kommunistische Häftlinge von jeglicher Entschädigung ausgeschlossen, weil man ihnen unterstellte, die freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht zu unterstützen. Und in Ostdeutschland, in der DDR, stand der Mythos des antifaschistischen Widerstandskampfes im Mittelpunkt, gewissermaßen der Gründungsmythos der Deutschen Demokratischen Republik, die sich ja hier im Buchenwald ihr eigenes Denkmal gebaut hat. Und hier wiederum standen alle anderen Häftlingsgruppen im Abseits. Jüdische Häftlinge wurden so gut wie gar nicht erwähnt, aber auch Sinti und Roma nicht. Das allerdings, da unterschied sich die DDR nicht von Westdeutschland, oder als homosexuell Verfolgte oder die Opfer der Zwangsarbeit oder Opfer der Justizverfolgung und so weiter und so fort, bis hin zu als sogenannte asoziale und Berufsverbrecher Verfolgte, spielten überhaupt keine Rolle. Und das zieht sich tatsächlich bis in die letzten Jahre hinein. Erst im Jahr 2020 hat der Bundestag eine Erklärung verabschiedet, die die Opfer der Verfolgung angeblich krimineller, sogenannter Berufsverbrecher und Asozialer im Nationalsozialismus rehabilitiert hat. Also das ist ein ganz, ganz langer Weg zur Würdigung der Opfer.
Wenn Menschen heute hier hochkommen zu Ihnen nach Buchenwald, was sind dann die Gründe für den Besuch? Was hören Sie da?
Das sind ganz, ganz unterschiedliche Gründe. Die Motivation ist eine ganz große Bandbreite. Da gibt es die Kulturtouristen, die aus dem Wunsch hierher kommen, etwas mal mit eigenen Augen zu sehen, was man vielleicht im Fernsehen schon mal gesehen hat. So wie man auch ein ein Museum besucht oder das Deutsche Nationaltheater in Weimar oder was auch immer oder die Wartburg. Es gibt aber auch etliche Besuchende, die mit einem wirklichen Interesse an der Geschichte und an der Situation der Häftlinge in Buchenwald hierher kommen, sich wirklich kritisch mit der Geschichte auseinandersetzen wollen. Es gibt viele, die ein politisches Zeichen setzen wollen, im positiven Sinne, indem sie sagen, ja gerade jetzt angesichts des Rechtsrucks in der Gesellschaft und des um sich greifenden Geschichtsrevisionismus wollen wir ein Zeichen setzen und unsere Solidarität zeigen. Und deswegen kommen wir hierher. Dann gibt es die vielen tausend Schulklassen, die jedes Jahr hierher kommen. Und dann gibt es auch politisch motivierte Besuche der Gedenkstätte, die wir nicht gutheißen, nämlich Neonazis, Rechtsextreme, die hierher kommen, um zu zeigen, dass sie uns als Institution ablehnen und dass sie nicht möchten, dass an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert wird.
Über diese Besucher reden wir später, vielleicht aber erst einmal noch zu den Schülern. Die wenigsten kommen ja aus eigenem Antrieb. Meist ist es die Lehrerin oder der Lehrer, die dann sagen, da fahren wir jetzt hin, das gucken wir uns jetzt an. Und dann kommen die also hier an. Und was passiert dann? Was erleben Sie? Wie gehen die Kinder mit dem, was sie hier sehen, mit dem, was sie hier hören, um?
Erstens, also ganz entscheidend ist, wie der Gedenkstättenbesuch vorbereitet wurde. Und wenn er gut vorbereitet wurde in der Schule, dann kommen die Schülerinnen und Schüler schon mit einem Grundinteresse hierher. Und auch mit Grundwissen, was eigentlich eine Voraussetzung ist, um tatsächlich sich hier an diesem Ort ganz konkret mit seiner Geschichte und dann auch mit den Folgen für uns heute auseinanderzusetzen. Wenn sie nicht so gut vorbereitet sind, und das passiert leider Gottes recht häufig, dann ist für sie auf den ersten Blick oder für manche Jugendliche Buchenwald etwas, was irgendwann im finsteren Mittelalter stattgefunden hat. Also auf den ersten Blick glauben diese jungen Menschen, es habe keinerlei Bezug mit ihrer eigenen Lebensrealität, mit ihrer Familiengeschichte oder was auch immer. Und dann kommt es darauf an, welches Format die Gruppen gewählt haben. Ob es sozusagen das Standardformat der Kurzbetreuung in der Gedenkstätte ist, von dem wir uns übrigens sukzessive verabschieden.
Was heißt das?
Kurzformat? Die Kurzbetreuung ist eine Führung. Früher waren das 2 Stunden. Und das haben wir jetzt schon auf 3 Stunden in Buchenwald erhöht. In Mittelbau-Lora ist die Mindestaufenthaltszeit für betreute Gruppen 4 Stunden. Und und früher war das quasi eine Führung durchs Lagergelände, wo ein Guide gewissermaßen im Frontalformat etwas erzählte und die Schülerinnen und Schüler haben zugehört oder auch nicht. Und wenn sie zugehört haben, dann ging es im schlimmsten Fall zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. Wir setzen jetzt auf intensivere Formate und wir setzen auf diskursive Formate. Also wir wollen tatsächlich ins Gespräch kommen mit den Schülerinnen und Schülern. Und wenn das gelingt, und das gelingt natürlich umso besser, je länger die Formate sind, also ein Mehrstundenformat, ein Tagesformat, ein Mehrtagesformat mit Übernachtung hier in unserer internationalen Begegnungsstätte, dann merken wir gewissermaßen, dass wir an die Schülerinnen und Schüler tatsächlich rankommen und dass so etwas wie Reflexion in den Köpfen einsetzt. Und das sind dann die guten Besuche. Und Reflexion ist immer auch in die Gegenwart gerichtet. Zunächst mal geht es darum, sich hier an diesem Ort wirklich intensiv mit seiner Geschichte auseinanderzusetzen. Und dann sich unter anderem natürlich auch mit der Frage auseinanderzusetzen, wie es eigentlich zu den Verbrechen hier gekommen ist. Wie die nationalsozialistische Gesellschaft als eine radikal rassistisch und antisemitisch formierte Gesellschaft funktioniert hat. Und das wird dann im Sinne des sogenannten forschenden Lernens wirklich mit Quellen aller möglichen Provenienz, schriftlichen Quellen, Fotos, Erinnerungsberichten durchdekliniert. Und dann wird die Frage gestellt, was heißt das eigentlich für uns heute? Wie sieht es denn heute eigentlich aus mit Kriminalisierungsdiskursen gegenüber Ausgegrenzten oder Minderheiten? Wie sieht es heute aus mit Verheißungen der Ungleichheit? Wie sieht es heute aus mit Ideologien der Ungleichwertigkeit? Und dann merken die Jugendlichen, wie viel eigentlich die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus mit ihrem eigenen Leben zu tun hat. Denn letzten Endes ist die Auseinandersetzung mit den nationalsozialistischen Verbrechen ganz grundlegend für unsere heutige demokratische Selbstverständigung und für die Frage, in welcher Gesellschaft wir heute eigentlich leben wollen. Und wenn die Besuche so verlaufen, dass dann am Ende auch über solche Dinge gesprochen wird, dann sind sie tatsächlich erfolgreich, erfolgreich im Sinne historischen Lernens, das in die Gegenwart gerichtet ist und auch in die Zukunft gerichtet ist. Und das passiert glücklicherweise sehr häufig. Es gibt aber immer mal auch Gruppen, wie mir von meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Bildungsabteilung gemeldet wird, an die man nicht rankommt. Und das hat dann häufig mit schlechter Vorbereitung zu tun.
Das heißt aber auch, man erreicht die Kinder und Jugendlichen durchaus auch auf einer analogen Ebene. Also man muss jetzt nicht digitale...
Nein, und wir müssen keinen digitalen Schabernack betreiben, sozusagen, weil wir glauben, nur auf diese Weise sie hinterm Smartphone hervorzulocken. Sondern gerade weil unsere Welt so digital geworden ist, klingt paradox, ist aber so, gewinnen tatsächlich die Sachquellen, gewinnen die analogen Quellen, mit denen hier gearbeitet wird, bekommen die eine ganz neue Bedeutung, sind quasi schon fast so was wie fast Exotisches. Und es gibt wahrscheinlich kaum etwas, was für junge Menschen aufregender ist, als in unserer Sammlung oder in unserer Restaurierungswerkstatt mit Fundstücken aus dem Lagergelände zu arbeiten. Eine Blechbüchse sich anzusehen, die als Essnapf diente, auf die irgendein Häftling seine Häftlingsnummer eingetragen hat, um diese Blechbüchse, mit der das Überleben möglich war, weil ohne Büchse gab es keine Suppe, als sein Eigentum gekennzeichnet hat. Und dann im Archiv mit der Häftlingsnummer zu recherchieren, welcher Mann oder welche Frau eigentlich dahinter steht. Und dann zu recherchieren, was aus dieser Person geworden ist. Das ist forschendes Lernen. Und dann merkt man, dann erfolgt tatsächlich so etwas wie Begreifen von Geschichte.
Wenn Sie mit Schulklassen in eine Diskussion einsteigen, bekommen Sie dann ab und zu auch mal die Frage, ja, warum gedenken wir eigentlich immer noch 80 Jahre, nachdem das hier alles passiert ist?
Klar kommt das. Entweder haben Sie das von den Eltern aufgeschnappt oder Sie haben es irgendwo im Netz gelesen. Also die altbekannte Schlussstrich-Mentalität, die es übrigens seit 1945 gibt. Schon im Herbst 45 haben die ersten Deutschen gesagt, jetzt reicht's aber auch mal. Jetzt müssen wir mal in die Zukunft gucken und nicht immer nur in den alten Wunden suhlen. Das kennen wir seit 80 Jahren und davon sind natürlich auch Schülerinnen und Schüler immer mal wieder beeinflusst. Wir kommen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und wir versuchen nicht zu indoktrinieren, wir versuchen nicht zu überwältigen, sondern wir führen sie ganz behutsam, sensibel, quellengestützt, wissenschaftlich basiert und mit einem klaren ethischen Kompass an die Geschichte heran und versuchen, ihnen zu vermitteln, was hier eigentlich passiert ist vor 80 Jahren und vor 90 Jahren. Und dann springt sie gewissermaßen die Geschichte an. Ein anderer Schlüssel kann sein, das habe ich auch schon häufig in Gruppen, auch insbesondere auch mit Studierenden erlebt, dass der Schlüssel zur Geschichte häufig gar nicht die eigentliche, in Anführungsstrichen, Realgeschichte ist, also das, was hier bis vor 80 Jahren passiert ist, sondern die Frage, warum es hier heute so aussieht, wie es aussieht und warum dieses und jenes Denkmal, jenes Gedenkzeichen im Gelände steht und was damit eigentlich vermittelt wird, also wie Geschichte dargestellt wird. Und dann merken Jugendliche sehr stark, dass Geschichte immer aus der jeweiligen Zeit heraus geschrieben wird und auch mit entsprechenden Sinnzuschreibungen versehen wird. Und das merken wir natürlich insbesondere, wenn wir uns mit der Geschichte der DDR-Gedenkstätte auseinandersetzen und der Frage, warum es am Südhang des Ettersberges so einen monumentalen Glockenturm gibt, warum da eine Bronzeplastik davor steht mit Figuren, die als kämpfende Antifaschisten nach vorne stürmen, warum die Kämpfenden alle deutsch aussehen und dann gibt es noch ein paar zögernde Gestalten im Hintergrund, die haben dann eine französische Baskenmütze auf oder dergleichen. Darüber kann man manchmal, über die Frage der Darstellung von Geschichte ex post kann man manchmal über die Geschichte viel mehr lernen als über die eigentliche Geschichte.
Jetzt leben wir ja in politisch sehr aufgeladenen Zeiten. Wir zeichnen Montag auf, ist der 31. März. Heute ist in Thüringen die Kriminalitätsstatistik veröffentlicht worden, mit auch der Statistik für politisch motivierte Kriminalität. Und die hat deutlich zugenommen im Freistaat. Die deutliche Mehrheit der Täter wird dem rechten Spektrum zugeordnet. Die meisten von denen sind aber jünger als 80 Jahre, sind also aufgewachsen in der DDR oder in der Bundesrepublik, waren wahrscheinlich mit ihren Schulklassen auch hier in Buchenwald, haben all das gesehen und gehört und bekennen sich trotzdem zu diesem rechten Spektrum. Was ist da falsch gelaufen?
Also dass insbesondere in Ostdeutschland die AfD einen so starken Zuspruch hat. Die AfD als eine Partei, die mindestens in Thüringen als rechtsextrem bezeichnet werden kann und in den anderen Bundesländern vermutlich auch. Das hat verschiedene Gründe. Übrigens, bevor ich auf den Osten Deutschlands eingehe, noch ein wichtiger Punkt. Die AfD und der Rechtsruck in der Gesellschaft, die Zunahme von autoritärem, antiliberalem Denken, ist bei weitem ja nicht nur ein ostdeutsches Phänomen, sondern ein gesamtdeutsches, eigentlich ein globales Phänomen. Wenn man in die USA sieht oder auch auf die Wahlergebnisse Rechtsextremer in Frankreich, in Österreich, in Ungarn, liegt das auf der Hand, dass man deutlich sieht, das ist bei weitem eben kein ostdeutsches Phänomen. Aber empirisch ist es ja nun mal nachweisbar, dass die Wahlergebnisse der AfD im Osten stärker sind als im Westen. Und dafür muss es Antworten geben. Und das hat sicherlich mit dem Gefühl der Zurücksetzung in den 90er Jahren zu tun, mit Demütigungserfahrungen in den 90er Jahren, mit dem Gefühl, die eigene Lebensleistung nicht gewürdigt zu sehen. Das hat sicherlich auch mit ganz realen Erfahrungen wirtschaftlicher Not in den 90er Jahren zu tun. Viele haben ihren Job verloren, haben dann mühsam wieder Fuß gefasst, aber vielleicht nicht im eigentlich erlernten Beruf, sondern irgendwo anders. Also das spielt mit Sicherheit eine Rolle. Aber insgesamt muss man ja feststellen, dass es den Menschen im Osten Deutschlands zwar noch nicht, wir haben immer noch nicht die gleichwertigen Lebensverhältnisse, aber es geht ihnen doch so gut wie noch nie. Und warum dann ausgerechnet jetzt, wo es ihnen so gut geht wie noch nie, das plötzlich kippt und alle eine Partei wählen, die das System überwinden möchte und ersetzen möchte durch ein antiliberales, autoritäres, nationalistisches und letzten Endes faschistisches Regime, das macht einen doch auf den ersten Blick erstmal ratlos. Und wie gesagt, also die Erfahrungen der 90er Jahre spielen mit Sicherheit eine starke Rolle. Und nicht zu unterschätzen ist meines Erachtens auch die autoritäre und antiliberale Prägung in der DDR. Die DDR war eine Diktatur. Und auch das Geschichtsbild, das die SED vermittelt hat, hat, glaube ich, dazu beigetragen. Vermittelt wurde der Dimitrovschen These folgend das Bild, dass der Nationalsozialismus der Faschismus gewesen ist und der Faschismus war die Herrschaft der, also im DDR-Geschichtsbild, die Herrschaft der aggressivsten Kreise des Monopolkapitals. Und diese Monopolkapitalisten waren nach 1945 natürlich alle in den Westen gegangen. Und deswegen hieß die erste Dauerausstellung hier in der Gedenkstätte Buchenwald, die Blutspur führt nach Bonn. Und das war gewissermaßen ein Entlastungsnarrativ für die ostdeutsche Bevölkerung, der von der SED erzählt wurde. Die Schuldigen für die nationalsozialistischen, die faschistischen Verbrechen, die sitzen alle im Westen. Ihr tragt dafür keinerlei Schuld und auch keine Verantwortung. Wir sind ja schließlich der antifaschistische deutsche Staat. Das heißt, wir stehen wahlweise auf der Seite der Opfer oder der Sieger, aber jedenfalls nicht, haben wir nichts mit der Tätergesellschaft zu tun. Und das war ein Entlastungsnarrativ, das bereitwillig angenommen wurde von vielen Ostdeutschen, so wie es in Westdeutschland auch Entlastungsnarrative gab, zum Beispiel das antikommunistische Narrativ, dass man den Nationalsozialismus überwunden hat, aber im Osten nun das neue KZ-Regime herrsche, wie das in westdeutschen Zeitungen der 50er Jahre bis in die 60er zu lesen war. Also es gab wechselseitige Schuldzuschreibungen von Ost und West. Aber hinzu kommt im Osten, dass dieses Geschichtsbild ja auch noch sehr, sehr stark anti-westlich und anti-parlamentarisch aufgeladen gewesen ist, häufig auch antizionistisch und damit zumindest potenziell auch antisemitisch aufgeladen gewesen ist. Und diese Aufladung, die ist tatsächlich langlebig und spürt man teilweise in der rechtsextremen Mischszene in Ostdeutschland auch heute. Zum Beispiel, wenn ich an die sogenannten Weimarer Montagsdemonstranten gucke, wenn ich auf die sehe, also diese sogenannten Montagsspaziergänger, die seit der Corona-Pandemie jeden Montag durch die Stadt Weimar marschieren. Mittlerweile ist das nur noch ein relativ kleiner Haufen. Zeitweise waren das fast 2000 Leute während der Corona-Pandemie. Und das ist ja eine ganz krude Mischszene aus Corona-Pandemie-LeugnerInnen, aus Putin-Anhängern, aus AfD, aus Rechtsesoterikern, aus Impfgegnern und so weiter und so fort. Und diese Szene hat sich in den letzten Jahren deutlich radikalisiert und ist sehr, sehr deutlich, ganz eindeutig in den rechtsextremen, in das rechtsextreme Milieu verankert. Und aus diesem Milieu heraus werden, wenn man sich die Telegram-Kanäle dieser Leute ansieht, werden ständig antisemitische, geschichtsrevisionistische, Holocaust-verleugnende und NS-verherrlichende Positionen verbreitet. Und gleichzeitig haben sich aber die Weimarer Montagsspaziergänger ein Logo gegeben, das die Schwurhand von Buchenwald ist. Also die Hand des Schwörenden aus der Bronzeplastik vom Glockenturm, vom Mahnmal von 1958. Und zwar derjenige Häftling, diese Figur, der den Schwur von Buchenwald vom 19. April 1945 leistet. Das war die erste Gedenkfeier, die die Überlebenden selbst für ihre toten Kameraden organisierten. Und bei dieser Gedenkfeier wurde der Schwur von Buchenwald gesprochen, dessen Kern darin bestand, dass man schwor, den Kampf gegen die Nationalsozialisten nicht aufzugeben, bis der Faschismus mit all seinen Wurzeln ausgerottet ist. Und in dieser DDR-Lesart ist der Faschismus mit all seinen Wurzeln natürlich der Kapitalismus und das westliche System. Das muss ausgerottet werden, damit man sich endgültig vom Faschismus befreit. Und in der Logik dieser Montagsdemonstranten ist gewissermaßen die Bundesregierung in Berlin, ist die Landesregierung, ist überhaupt das politische System der Bundesrepublik Deutschland als westliches System im Kern faschistisch. Und aus dieser Logik, so verquer das sein mag, ist es dann folgerichtig, sich gewissermaßen hinein zu imaginieren in das Vermächtnis der Buchenwald-Überlebenden, die geschworen haben, den Faschismus und damit in der Logik dieser Leute, dieser Montagsdemonstranten, das westlich-parlamentarisch-demokratische System zu überwinden.
Macht Sie das eigentlich sauer, wenn Sie sehen, dass dieses Symbol missbraucht wird oder wenn Sie auch hören, dass eine Parteivorsitzende Adolf Hitler als Sozialisten bezeichnet?
Ja, natürlich empört mich sowas und es empört mich, mit welcher Frechheit und Anmaßung diese Parolen in die Welt gesetzt werden von der AfD. Und Frau Weidel macht das ja nicht, weil sie wirklich glaubt, Hitler sei Kommunist gewesen, wie sie im Gespräch mit Elon Musk behauptet hat. Sie weiß ganz genau, dass das Mumpitz ist. Aber sie macht das, weil sie ganz genau weiß, dass die NS-Verbrechen gewissermaßen ein Manko sind, nicht ein Manko, dass die NS-Verbrechen rechtsextreme Ideologie und Praxis diskreditieren. Rechtsextreme sind in Deutschland nicht mehrheitsfähig, solange wir uns ernsthaft an die nationalsozialistischen Verbrechen erinnern. Einfach weil die NS-Verbrechen den Rechtsextremismus als verbrecherisch belasten. Und wenn man als Rechtsextremer oder Rechtsextreme in Deutschland Erfolg haben möchte, dann muss man versuchen, alle Verbindungslinien zum Nationalsozialismus und seinen Verbrechen zu kappen. Das macht man, indem man entweder behauptet, die 12 Jahre NS-Herrschaft seien ein Vogelschiss in einer ansonsten ruhmreichen deutschen Geschichte gewesen, wie es Alexander Gauland, der Ehrenvorsitzende der AfD, gesagt hat. Oder man betreibt Täter-Opfer-Umkehr oder Schuldumkehr und behauptet einfach, frech dreist, die Nazis seien in Wirklichkeit Linke gewesen. Das ist aus wissenschaftlicher Perspektive wirklich absurd, bizarr. Aber wenn so etwas nur oft genug gesagt wird, dann glauben die Leute das. Und wir merken das sehr, sehr stark, auch in Kommentaren unter unseren Social-Media-Kanälen, dass Leute aus dem rechtsextremen Spektrum und auch aus der AfD so etwas posten. Nach dem Motto, wieso diskreditiert ihr die Rechte? Die Linken waren doch für NS-Verbrechen verantwortlich und damit ihre Nachfolger von heute. Also all das, was als linksgrün versifft bezeichnet wird. Und dann werden die Grünen zum Beispiel in eine direkte Linie mit den Nationalsozialisten gestellt. Und wenn man gegen Grüne kämpft, dann ist man gewissermaßen Antifaschist in dieser verqueren Ideologie. Und leider Gottes fruchtet das bei vielen Menschen.
Das sieht man hier in Thüringen. Die AfD stellt die stärkste Fraktion im Thüringer Landtag, hat bei der Bundestagswahl bis auf einen Wahlkreis alle Wahlkreise hier in Thüringen gewonnen. Björn Höcke, der Landeschef, spricht von 2029, dass man dann mit absoluter Mehrheit regieren wird. Was raten Sie denn den anderen Parteien? Wie soll man jetzt umgehen mit der AfD, damit sie nicht noch stärker werden? Weil anscheinend muss ja die AfD gar nichts machen als abwarten.
Zum einen warne ich davor, jegliche Zusammenarbeit mit der AfD einzugehen, weil das meines Erachtens das rechtsextreme Gedankengut noch weiter normalisiert.
Aber wir haben da Mario Vogt, den Ministerpräsidenten, der vorher Fraktionschef war, der nach diesem Wahlergebnis der Landtagswahl am 1. September gesagt hat, wir müssen jetzt, die 33% der Thüringer haben die AfD gewählt, wir können sich jetzt nicht gänzlich ausgrenzen.
Richtig. Und eins ist ganz wichtig. Wir dürfen die Wählerinnen und Wähler und die Funktionäre und Mandatsträger der AfD nicht gleichsetzen. Und eine konsequente Abgrenzung von der AfD bedeutet ja nicht, dass ihre Wählerinnen und Wähler ausgegrenzt werden. Mit denen muss man reden. Und die müssen wir natürlich versuchen, für die Demokratie gewissermaßen zurückzugewinnen. Aber das schaffen wir nicht, indem wir mit der AfD als Partei reden und indem mit ihr kooperiert wird. Denn damit wird das Signal in die Gesellschaft gesendet, naja, so schlimm können die ja eigentlich gar nicht sein, wenn auch demokratische Parteien mit ihr zusammenarbeiten. Und die Folge ist, dass rechtsextreme Narrative, dass Rassismus, dass Antisemitismus, dass Muslimfeindlichkeit immer weiter normalisiert wird und in die Mitte der Gesellschaft vorrückt. Und das ist ja auch etwas, was wir bereits jetzt sehen. Es beschränkt sich aber weitem nicht nur auf die AfD. Und ich halte es übrigens auch für einen grundlegenden Fehler, die Idee zu haben, man könnte Wählerinnen und Wähler der AfD zurückgewinnen, indem man ihre Parolen kopiert. Also dass zum Beispiel im letzten halben Jahr, in den Wochen vor der Landtagswahl in Thüringen und dann in der gesamten Zeit bis zur Bundestagswahl, das Thema Migration ausschließlich nur noch unter dem Framing Kriminalität und Gefahr für die Sicherheit diskutiert wurde, halte ich für fatal. Und das Ergebnis sehen wir bei der Bundestagswahl, weil doch völlig klar ist, dass die Leute das Original wählen und nicht diejenigen, die versuchen, sie zu kopieren. Also meines Erachtens, es ist falsch, am rechten Rand zu fischen. Es ist falsch, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Man muss wirklich sich konsequent von der AfD abgrenzen. Aber wir müssen auf die Wählerinnen und Wähler der AfD zugehen. Die demokratischen Parteien sind meines Erachtens gefordert, viel mehr Präsenz zu zeigen in der Gesellschaft, insbesondere auf dem Land. Denn wir haben es ja auch sehr stark mit Stadt-Land-Unterschieden zu tun. In den größeren Städten ist die AfD bei weitem ja nicht so erfolgreich wie in den abgehängten oder sich abgehängt fühlenden ländlichen Regionen. Und tatsächlich sind die demokratischen Parteien meines Erachtens auch aufgefordert, sich um die wirklichen Probleme zu kümmern, die wir hier haben in Deutschland. Also die Renten zum Beispiel, der Pflegenotstand, die Gesundheitspolitik, die Schulpolitik, die Außenpolitik nicht zu vernachlässigen. Europa wird zurzeit von zwei Seiten in die Zange genommen, vom imperialistisch rechtsextremen Putin vom Osten und einem letzten, ja, im Grunde muss man sagen, faschistischen Trump aus dem Westen. Und die Klimakrise, weiteres Problem, das in die Hand genommen werden muss. Also wir haben drängende Probleme und da sollten sich die demokratischen Parteien nicht wegducken, sondern die tatsächlich offensiv angehen und tatsächlich Präsenz zeigen. Und letzten Endes aber liegt es natürlich auch an uns allen, uns zu engagieren. Und es ist immer etwas wohlfeil, auch von mir, von der SPD, der CDU, den Grünen oder auch den Linken zu fordern, ja, ihr müsst auf dem Land präsent sein, so wie es die AfD ist mit ihren Infoständen. Überall sind die präsent, auch außerhalb der Wahlkampfzeiten. Es ist etwas wohlfeil, so etwas zu fordern, wenn man nicht selbst in einer Partei sich engagiert. Und das kann ja jeder und jede tun. Wir alle haben es in der Hand, in eine Partei einzutreten und dort unsere politischen Vorstellungen und unsere Vorstellungen, wie wir in Zukunft leben wollen, einzubringen.
Es gibt, wenn man über dieses Thema spricht, AfD, warum sind die eigentlich so stark im Osten, warum sind sie so stark in Thüringen, dann hört man immer wieder auch so die Vermutung, naja, vielleicht sind die Menschen auch einfach mal demokratiemüde, weil sie das Gefühl haben, es gibt nur politische Debatten, da wird unendlich viel gesprochen, aber es passiert eben nichts, weil sie ja auch gesagt haben.
Aber wenn dem so wäre, dann wäre das Phänomen im Westen schon viel eher eingetreten, weil im Westen gibt es die Erfahrung einer parlamentarischen Demokratie sehr viel länger, ohne dass das passiert ist.
Also Sie haben die Hoffnung, dass die Menschen doch nicht demokratiemüde sind?
Also es gibt eine gewisse Müdigkeit, daran gibt es gar keinen Zweifel oder das Gefühl der Frustration, dass man nicht gehört wird. Es ist allerdings auch ein Gefühl, das ja massiv durch die Propaganda der AfD in die Köpfe hineingehämmert wird. Die AfD fährt massiv Verunsicherungsstrategien. Es wird gesagt, man kann sich angeblich nachts nicht mehr auf die Straße trauen, als Frau schon gar nicht. Wir werden geflutet von angeblich kriminellen Ausländerinnen und Ausländern. Unsere Natur wird angeblich zerstört durch die Windräder. Wir werden gefährdet durch gefährliche 5G-Strahlung, von der Impfung mal ganz abgesehen. Das sind ja alles Ängste. Und das ist doch die Politik der AfD, mit Ängsten zu agieren, Ängste gewissermaßen in die Gesellschaft zu implantieren, um sich dann als die Retterin darzustellen, die die Sicherheit wiederherstellen kann. Das ist das Prinzip. Und das müssen wir durchbrechen. Und dazu gehört zum Beispiel auch mal deutlich zu machen, dass Stichwort Sicherheit die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines Verbrechens zu werden, jetzt so gering ist wie wahrscheinlich noch nie in der deutschen Geschichte. Auch das muss man mal deutlich sagen. Und diese Desinformation, die von der AfD, aber auch von anderen betrieben wird, der etwas wirklich seriöse Informationen entgegenzusetzen. Und bei der Desinformation bin ich im Digitalen, beim Netz. Und ich glaube tatsächlich, dass die Social Media die Pest des 21. Jahrhunderts sind und ganz maßgeblich weltweit dafür verantwortlich sind, dass die Gesellschaft wegrutscht. Wegrutscht von der liberalen Demokratie, die wirklich weltweit unter Druck steht. Und es wäre aber meines Erachtens falsch, angesichts des Umstandes, dass sich Desinformation vor allen Dingen im Netz verbreitet, insbesondere in den Echokammern der Social Media, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, ja, das ist blöd, aber eben weil das so unseriös ist, machen wir da nicht mit. Sondern wir müssen versuchen, der Desinformation in Social Media eine quellengestützte, wissenschaftlich basierte, seriöse Information entgegenzustellen. Auch wissend natürlich, dass die Algorithmen anders funktionieren, dass Krawall nach oben gespült wird. Wir sollten nicht den Fehler machen, Krawall durch Gegenkrawall versuchen zu bekämpfen, sondern Möglichkeiten zu finden, dass seriöse Informationen sich auch in den Social Media verbreitet. Und da geht es dann insbesondere auch darum, junge Menschen anzusprechen. Denn das ist ja tatsächlich etwas, was mich ja fast am meisten Sorgen macht, nämlich, dass die AfD bei den letzten Wahlen unter jungen Wählerinnen und Wählern und auch unter jungen Menschen, die noch gar nicht wählen durften, wie uns die Jugendwahlen in den Schulen zeigen, noch deutlich höhere Zustimmungswerte hat als unter älteren Menschen. Und wenn wir davon ausgehen, dass junge Menschen unsere Zukunft sind, und so ist es ja, dann muss einen das natürlich besonders besorgt machen. Und ich kann mich noch an meine eigene Jugend erinnern. Da gab es so die ewig gestrigen alten Nazis, die halt NPD oder so etwas gewählt haben. Und da haben wir immer gedacht, naja, das ist ein Problem, das löst sich irgendwann biologisch. Die sterben halt irgendwann. Und dann hat sich das Problem. Ja, Pustekuchen. Jetzt haben wir eine Jugend, die rechtsextremen Ideologen zustimmt. Und das ist ein riesiges Problem.
Herr Wagner, ganz zum Schluss, was denken Sie? Werden wir in 50 Jahren immer noch dem Tag der Befreiung des KZ Buchenwald gedenken?
Ehrlich gesagt hoffe ich es. Wobei ich dann das Wort Gedenken immer lieber ersetzen würde durch das Wort Nachdenken, nämlich was das für uns heute zu tun hat. Ich habe schon ein paar Mal gedacht, dass Trauer im eigentlichen Sinne des Wortes man ja nur mit jemanden oder um jemanden empfinden kann, den man selber gekannt hat. Und dann kamen Gedanken auf, so nach dem Motto, ja, was passiert eigentlich, wenn wir uns endgültig von der Zeitgenossenschaft verabschiedet haben, wenn es auch keine Angehörigen, direkten Angehörigen der ehemaligen Häftlinge mehr gibt, wie soll dann eigentlich eine Kranzniederlegung im Buchenwald aussehen? Und habe mir das selber ein bisschen absurd vorgestellt. Wie soll ich um jemanden trauern, den ich nicht gekannt habe? Und dann muss ich immer innerlich grinsen gewissermaßen, wenn ich am Goethe-Schiller-Denkmal in Weimar vorbeilaufe und sehe, wie da Kränze niedergelegt werden zum Geburtstag von Goethe oder zum Todestag von Schiller. Menschen, die seit 200 Jahren tot sind und an die immer noch gedacht wird. Und jenseits meiner Zweifel an ritualhaften Erinnerungs- und Gedenkformen ist das vielleicht auch immer wieder ein bisschen tröstlich, sowas zu sehen und zu sehen, naja, sollten nicht Faschisten oder Neonazis die Macht ergreifen in Deutschland, dann ist es doch relativ wahrscheinlich, dass auch zum 130. Jahrestag der Befreiung vom Buchenwald hier oben eine Veranstaltung stattfindet. Hoffentlich aber nicht einfach nur, indem ein Kranz niedergelegt wird und staatstragende Reden gehalten werden, sondern indem eine wirkliche Reflexion über die Vergangenheit stattfindet und insbesondere auch über die Gegenwart.
Wir haben gesprochen über den 80. Jahrestag der Befreiung des KZ Buchenwald mit dem Leiter der Gedenkstätte Buchenwald, mit Jens Christian Wagner. Vielen Dank, Herr Wagner, für das Gespräch.
Ich bedanke mich sehr herzlich.
Und jetzt habe ich noch einen Hörtipp für euch. Es geht ums Klima. Das Thema scheint ja angesichts von Kriegen und Krisen in der Welt manchmal in den Hintergrund zu geraten. Dabei ist es natürlich nach wie vor eines der wichtigsten Themen unserer Zeit. Im Podcast Kämpferts Klima-Podcast geht es um die Frage, schafft der Mensch, schafft die Politik es, das Ruder noch herumzureißen und den Klimawandel zu bremsen? Was muss passieren, damit auch unsere Kinder noch in einer Welt leben, so wie wir sie kennen? Die Hosts Theresa Brenner und Markus Schödel sprechen dazu mit der Energie- und Klimaökonomin Claudia Kämpfert, eine der wichtigsten Stimmen zum Thema Klimawandel in Deutschland. Gemeinsam schauen sie, welche wissenschaftlichen Studien wirklich relevant sind, welche Folgen politische Entscheidungen haben, und sie geben Tipps, was jeder Einzelne für mehr Nachhaltigkeit tun kann. Der Podcast erscheint alle 2 Wochen mittwochs, zu hören werbefrei in der ARD-Audiothek, und den Link packen wir in die Shownotes natürlich. Und die nächste Wahlkreis-Ost-Ausgabe, sie kommt bestimmt wahrscheinlich in 2 Wochen, dann wieder mit Malte Pieper und Anja Meyer, der Chefreporterin des Nachrichtenmagazins Fokus. Ich bin Jan Breuer und ich sage tschüss.
Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.